Ja, letzte Woche wurde schon gesagt, ging es um die Früchte des Geistes, was eigentlich die Früchte des Geistes ausmachen. Und heute, welch ein Zufall, ich habe ein Geschenk dabei. Und heute geht es um ein Geschenk, das wir bekommen, und zwar die Gaben des Geistes. Es ist ein bisschen unterschiedlich, was beiden Dinge ausmachen. Ich habe das mal mitgebracht. Was ist der Unterschied? Nochmal ganz kurz zu den Früchten des Geistes. Und zwar habe ich in Korinther 12 diese sieben Geistesgaben habe ich schon mal mitgebracht. Die haben wir schon gesehen hier vorne. Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Heilung, Prophetie und so weiter. Da gibt's noch mehr. Und auf der anderen Seite die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Die Früchte, wurde auch schon gesagt, die sind etwas, was unseren Charakter formt. Das ist etwas, was wächst und was uns betrifft. Und zwar nämlich alle diese Früchte, die betreffen jeden Christen. Und jeder Christ darf sozusagen hier eine Verbesserung oder eine Weiterentwicklung seiner Persönlichkeit erfahren. Und auf der anderen Seite haben wir in Korinther 12 und auch in anderen Stellen ein Geschenk bekommen von einer besonderen Gabe. Paulus sagt es so, der Geist gibt eine besondere Fähigkeit. Und hier habe ich das mal genannt, der Geist formt die Persönlichkeit. Also wir bekommen eine besondere Fähigkeit hinzugeschenkt zu dem, was unsere Persönlichkeit eh schon ausmacht. Also nochmal ein Add-on sozusagen. Jetzt ist es aber so, dass Paulus hat an die Korinther geschrieben. Er hat sich eines Tages hingesetzt und hat einen Text verfasst und hat beschrieben an die Korinther, liebe Korinther, ich muss euch mal noch was sagen, da gibt's ein paar Geistesgaben. Er hat da welche aufgezählt und es war sehr gemeindespezifisch, sage ich mal. Diese hat er alle aufgezählt. Zungenrede und die Auslegung und so weiter, das ist noch die Ergänzung zu dem vorher. Er hat sich hingesetzt und gesagt, ja, die schreibe ich dir mal in Korinthern. Jetzt haben wir aber den Paulus an einem anderen Tag, etwas später, setzt er sich wieder an seinen Schreibtisch hin, wahrscheinlich in Rom oder vor Rom war es wahrscheinlich, und hat dann an die Römer, an die Gemeinde in Rom, einen anderen Brief verfasst. Und auch in diesem Brief sagt er, Mensch, den muss ich mal erzählen, etwas von den Geistesgaben. Da muss ich sie nochmal ermutigen darin, dass sie doch die Geistesgaben auch wahrnehmen in dieser Gemeinde. Und dann setzt er sich hin, schreibt die Geistesgaben auf und es kommen raus diese Geistesgaben und nicht mehr. Prophetie, dienen, lehren, ermahnen, geben, Gemeindeleiten, Barmherzigkeit. Sticht sofort ins Auge, ne, dass Prophetie schon genannt wurde. Die anderen aber nicht. Und dann lesen wir weiter in der Bibel, können wir reinschauen und dann sehen wir auf einmal im 1. Petrus gibt es nochmal eine ganz markante Stelle, wo es wirklich explizit um die Geistesgaben geht. Da haben wir dann, ich habe es jetzt ein bisschen kleiner, da gibt es noch die zwei, werden noch genannt, das Dienen und das Predigen. Wieder zwei andere. Ich fand es so interessant, weil wir, wie wir es auch in dem Anspiel ein bisschen gesehen haben, wenn wir über die Geistesgaben sprechen, dann haben wir oft so diese korinthischen Geistesgaben vor Augen. Ja. Wenn es heißt, okay, heute gibt es einen Gottesdienst zum Thema Geistesgaben, dann denkt wahrscheinlich gleich jeder, ah ja, da geht es um Zungenrede, Prophetie, Heilung und so diese extrovertierten Dinge. Und man denkt an charismatischen Gemeinden, wo das vielleicht ein bisschen anders gelebt wird wie bei uns. Und man hat vielleicht schon so einen leicht negativen oder irgendwie vorsichtigen Touch zu diesem Thema, weil man irgendwie denkt, das hat was mit so einem ausdrucksstarken Glauben zu tun, der vielleicht emotionaler ist oder wie man es auch belegt. Man denkt, die Geistesgaben sind vielleicht irgendwie begrenzt auch auf diese eine, quasi auf diese ein paar Sachen, die so herausstechen manchmal in anderen Gemeinden, in manchen Gemeinden. Und hier aber, ich glaube, das ist mal bewusst wahrzunehmen, dass Paulus, der an Römer und Korinther schreibt, wirklich hier fast zwei komplett unterschiedliche Gabenlisten aufzeigt. Und was noch viel markanter ist, da müsste man jetzt den ganzen Brief durchlesen, das habe ich für euch gemacht oder zumindest recherchiert und festgestellt, bei den Römern, da fehlt ja zum Beispiel das Thema der Zungenrede, also das Sprachengebet. Und wenn man den Römerbrief durchliest und explizit das Kapitel oder auch im gesamten Römerbrief, da gibt es an keiner einzigen Stelle, gibt es einen Hinweis für die Römer, wo Paulus sagt, liebe Römer, ihr habt ja schöne Geistesgaben. Das ist echt toll, dass ihr so viele schöne Geistesgaben habt. Aber eins fehlt euch, die Zungenrede. Da müsst ihr noch mal ein bisschen besser werden. Da gibt's noch was, das fehlt euch und da müsst ihr noch mal richtig zulegen. Beschäftigt euch mal mit dem Thema. Macht da mal ein Seminar, macht da mal eine Predigtreihe zu diesem Thema. Lest den durch, ihr findet es nicht. Andersrum findet ihr bei Korinther auch nicht, dass zum Beispiel das Thema der Geistesgabe des Predigens oder des Evangelisierens, wie es Timotheus hatte. Ich glaube, das ist bewusst mal wahrzunehmen, dass wir merken, Paulus, er nennt die Geistesgaben für die einzelnen Gemeinden und er nennt sie auch ganz bewusst, aber er tut auch nicht die Gemeinden irgendwie ihn auffordern, etwas zu haben, was vielleicht gar nicht zu ihnen passt. Er beschreibt eine Vielfalt. Und in der Bibel ist die Vielfalt noch viel größer als nur die hier. Ich habe es euch noch mitgebracht, das ist ungefähr noch die Ergänzung. Es gibt noch Ehelosigkeit, Evangelisation, Gastfreundschaft, Gebet, Hirtendienst, Leidenschaft, Missionar, Seelsorge. Das sind alles Geistesgaben. Das sind Gaben, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und es sind nicht nur diese emotionaleren, extrovertierteren Gaben. Und ich glaube, dass wir hiervon lernen können aus der Bibel, dass es hier heißt, jede Gemeinde, auch unsere Gemeinde, ist ganz speziell. Und unsere Gemeinde hat ihre Gaben. Und wir dürfen die Gaben, die wir geschenkt bekommen haben, nutzen. Und wir dürfen sicherlich auch mal hinschauen, okay, welche fehlt bei uns? Was ist bei uns noch nicht so ausgebaut? Aber wir dürfen auch sagen, es ist auch in Ordnung, dass wir nicht alles erfüllen müssen. Und dass wir in unserer Gemeinde nicht jede einzelne Gabe vorfinden müssen. Ich glaube, das ist eine Entlastung für uns, dass wir genau das auch wissen dürfen und wahrnehmen dürfen. Es gibt noch Kategorien, nur ganz kurz, eben Wortgaben, Lobpreisgaben, diakonische Gaben, Leitungsgaben. Das, glaube ich, spricht eigentlich für sich. Da kann man, also diese ganzen Gabenvielfalt, die ich jetzt nochmal aufgezrieselt habe, kann man nochmal zusammenfassen in so vier Kategorien. Ja, da hat jeder vielleicht auch seine persönliche bekommen. Der eine ist der Dienende, der andere hat mehr was mit Lehre zu tun, mit verschiedenen Dingen, die mit Wort zu tun haben oder eben Leitung. Das sind verschiedene Gaben, die Gott gibt und da ist die Vielfalt, glaube ich, sehr wahrzunehmen. Es gibt mehr als Zungenrede, Prophetie und andere Gaben, die oft so rausstechen. Der Gabenträger, das sind wir. Wir sind die Gabenempfänger und ich habe euch den Text für heute mal ein bisschen aufgeschlüsselt mitgebracht. Und zwar ab Vers 3b, das ist 1. Korinther 12. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte. Aber es ist ein Gott, der wirkt alles in allen. Dies alles aber wirkt dasselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Nochmal ganz kurz zu dem Wort Geistesgaben. Da steht eigentlich Charismen im Urtext und Charisma, das ist eigentlich ein Wort, da steckt das Wort Geschenk drin. Und vielmehr ist damit eigentlich gemeint ein unverdientes Geschenk. Also wieder zurück zum Geschenk. Eine Geistesgabe müsste man eigentlich immer Gnadengabe oder Geschenkgabe nennen. Das heißt, es hat sich so eben, dass wir sagen eben Geistesgaben, aber ich habe ja auch genau oben Gnadengaben geschrieben, weil es eigentlich genau das trifft. Es ist eine Gnade, die wir bekommen, ein Geschenk. Also synonym ein Geschenk, das wir bekommen und wofür die Person aber nichts kann. Die Person hat selber nicht viel beizutragen, eigentlich gar nichts beizutragen bei diesem Geschenk, was es empfängt. Ja, wenn man Geburtstag hat, bekommt man ein Geschenk und hat da wahrscheinlich selber nichts dafür bezahlt, damit man dann dieses Geschenk bekommt. In der Regel. Wir haben ja hier diese Gaben gesehen vorhin in dem Anspiel und es war so, dass dieses Thema Glaube als Gabe war so ein bisschen, na, ich habe halt Glaube, die Geistesgabe. Das Theologiegenie strotzt nur so. Und die heilende Person, die sagt so, ey, ich kann heilen, ich habe richtig was zu tun, ich kann Gott erleben. Und da hat man manchmal das Gefühl, wenn man das so anschaut, kann man denken, ja, von Gott haben die unterschiedliche Gaben bekommen. Ist gut so, ist nett, ist schön, ist wichtig. Aber irgendwie wirkt so, der eine, der hat einen Porsche bekommen und der andere irgendwie eine Rostlaube. So kann es wirken vielleicht, weil man manchmal das Gefühl hat, manche Gaben werden vielleicht viel stärker betont oder auch hervorgehoben, herausgehoben, weil sie eine besondere Wertigkeit vielleicht irgendwie bekommen in einem Gemeindekontext. Und andere Gaben, die ganz im Hintergrund sind, es sind nicht immer nur die diakonischen Gaben, die im Hintergrund sind, aber auch die. Oder die Gabe der Barmherzigkeit. Die hat meistens nichts mit einer Show zu tun, die auf einer Bühne stattfindet. Und das ist aber genauso diese Gabe Gottes, die gegeben ist. Und vielleicht ist so unterbewusst bei uns auch immer wieder diese Fragen da. Ja, der eine hat das, der hat das und da ist was, da geht was und er lebt doch Gott richtig intensiv. Und dann reden die Leute immer, ja, ich habe das Sprachengebet und ich habe die Heilungsgabe und ich habe da so ganz tolle Sachen erlebt und Gott wirkt so krass. Und dann denkt man irgendwie, steht man da vorne und denkt, ja, bin ich zu nüchtern? Bin ich irgendwie nicht richtig Christ? Ist da irgendwie zu wenig da? Fehlt bei mir was? Eine Gabe, die ich vielleicht noch nicht habe? Muss ich das noch entdecken? Da kommt man ins Fragen. Zwei Dinge. In Vers 6 heißt, es ist ein Gott, der wirkt alles in allem. Und Vers 11, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jedem seine Gabe zuteil werden lässt. Und hier sind eben die zwei Dinge ganz bewusst beschrieben. Und das ist so ein Wortspiel im Griechischen. Das kann man im Deutschen auch mal. Der Bewirkende ist oben genannt und unten der wirkt. Dieses Wort wirken ist immer auf Gott bezogen in den Texten. Es kommt immer wieder vor. Und ich habe euch das mal zusammengefasst. Der Bewirkende wirkt in uns, durch uns. Der Bewirkende wirkt durch uns. Und das ist, glaube ich, genau das, wo wir auch genau hinschauen müssen, dass hier nicht steht, Gott hat euch mal oder jedem irgendwie eine Geistesgabe gegeben. So, hier, das Geschenk kannst du haben. Und wenn du das Geschenk hast, kannst du damit machen, was du willst. Und du kannst es nutzen und du kannst es so wie du denkst, kannst es einsetzen. Dann müsst ihr hier gestanden haben, eigentlich, Gott hat einmal irgendwann dir eine Gabe gegeben und dir überlassen, darüber frei zu verfügen. Aber hier steht wörtlich, er wirkt jede einzelne Gabe. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass hier steht, hier steht explizit, er wirkt sie immer und immer wieder. Es ist also nicht so, dass wir über diese Gaben verfügen können und sagen, ja, wie ein Geschenk, ich habe es übergeben, du kannst es dann nutzen, sondern es ist immer, wenn diese Gabe eingesetzt wird, werden wir vom Geist bewegt. Nur der Geist kann diese Wirkung schenken. Es ist nicht andersrum. Also keiner kann sagen, ich habe die Gabe der Heilung bekommen oder eine andere Gabe, weil ich so toll bin oder weil ich irgendwie gute Voraussetzungen habe dafür. Das kann man nicht sagen. Man hat sie geschenkt bekommen und der Geist wirkt sie. Man kann auch nicht sagen, dass man eine Gabe bekommen hat und die dann besonders ausgebaut hat und deswegen man besonders gut diese Gabe ausüben kann. Nicht, dass man auch in Gaben sich entwickeln kann, das ist möglich, aber immer, glaube ich, mit dem Wissen, dass der Geist muss es bewirken. Ich hatte so ein Wortspiel nochmal mitgebracht. Wir sind Gabenträger, keine Gabenbringer. Gabenträger heißt, wir haben etwas bekommen, was wir tragen dürfen, auch weitertragen dürfen, aber wir sind keine Hervorbringer. Also wir bringen sie nicht hier in die Welt rein. Und ich glaube, das ist wichtig für unser Selbstverständnis, für das Verständnis, wie wir auch mit einer Gabe umgehen. Ich habe kurz das Beispiel mit den Autos genannt. Ihr kennt wahrscheinlich das Carsharing-System in München von BMW oder Mercedes. Und wenn man drinnen sitzt, ich nutze das selten, aber manchmal sitzt man drin und denkt so, wow, neue Wagen, ist mal was anderes wie mein alter Skoda. Und man kann mal ein bisschen Gas geben und man denkt so, wow, jetzt ist das ist cool, da geht was. Aber jeder von außen, der weiß, jeder, der das Auto sieht, man sieht überall die Logos, jeder weiß, der Sam hat dieses Auto nicht gekauft. Er hat es auch nicht verdient. Er hat es auch irgendwie nicht hervorgebracht aus seinem eigenen Vermögen und so. Er hat es einfach nur bekommen und kann es jetzt nutzen. Und ich habe gedacht, ja, so ein Markenlogo auf dem Auto zeigt sofort, es ist nicht seins. Und eine Geistesgabe ist eigentlich genau das, so ein Markenlogo. Wer eine Geistesgabe hat, da kann man eigentlich gleich sagen, es ist nicht seins. Weil Gott ist der Bewirkende, der wirkt. Es ist Gottes Gabe, die wir weitergeben können, weitertragen können. Und so ist es, glaube ich, eben zu verstehen. Und so darf man selber in der Geistesgabe quasi drin sitzen wie im Auto und wissen, ja, ich darf das nutzen, aber es ist von Gott. Es ist nicht meins. Ich soll es nutzen, ja, richtig, aber es ist nicht meins. Und gleichzeitig dürfte jeder, der hier im Gottesdienst in der Gemeinde eine Geistgabe erlebt, darf sagen, schön, dass Gott ihn gebraucht. Und es ist aber auch Gott, der ihn gebraucht. Da darf sich keiner erheben und sagen, ich habe hier wie eine Geistesgabe, die wie ein Porsche ist oder eben wie eine Rostlaube. Jedem gibt Gott das Seine. Das steht auch hier. Jeder bekommt eine Gabe. Es ist nicht so, dass jemand leer ausgeht. Es ist ganz spannend, die Frage der Gaben. Welche Gabe hat man eigentlich? Welche bekommt man eigentlich? Welche zur Verfügung gestellt? Welche kann man eigentlich nutzen? Und wir wollen euch anbieten oder der Gemeinde einfach mal auch so einen Gabentest zu machen. Wir haben überlegt, vielleicht im Herbst könnte man sich ein paar Mal treffen an einem Abend und sagen, wie so ein Projekthauskreis über ein paar Wochen. Wir machen mal ein Gaben, quasi so ein kleines Seminar, um zu gucken, welche Gabe habe ich eigentlich? Was hat Gott mir anvertraut und wie kann ich das auch einsetzen? Und wo? Ist es in der Gemeinde oder ist es woanders? Oder ist es irgendwie, was kommt bei mir raus? Manchmal weiß man es auch noch nicht so genau. Was ist eigentlich die Gabe, die Gott mir gegeben hat? Wenn da jemand Interesse hat, dürft ihr gerne auf mich zukommen oder eine E-Mail schreiben oder einfach nochmal uns einfach wissen lassen, dass da Interesse da ist. Dann können wir das machen. Ich glaube, das ist spannend, dem nochmal ganz nachzugehen. Eine Geistesgabe hat einen Verwendungszweck. Stellen wir uns vor, man checkt den Kontostand mal wieder und liest die Überweisungen durch und was man alles so getätigt hat und auf einmal blinkt da auf in der Liste, Gott hat Geld überwiesen. Gott hat Geld überwiesen, eine ganze große Summe und denkt, wow, jetzt kann ich mir endlich eine Wohnung leisten in München oder etwas anderes oder ein Segelboot am Starnberger See. Und man fragt sich vielleicht, wie komme ich dazu, aber schön, dass ich es nutzen kann. Und dann liest man den Verwendungszweck. Machen wir es konkret. Die Angaben der Empfänger als Kind Gottes seid ihr. Der Betrag ist Geistesgabe, aber nicht in Euro und Cent, sondern in Gaben. Und der Kontoinhaber ist Gott. Und jetzt die große Frage, was steht hier im Verwendungszweck? Für was soll die Gabe, die Gott euch gegeben hat, uns gegeben hat, genutzt werden? Ist ja immer so, da schreibt man was rein, entweder eine Nummer bei irgendwelchen Tätigkeiten oder irgendwelchen spezifisches Ding, das jeder weiß, dafür wird's genutzt und für nichts anderes. Wir können sagen, ist klar, ne? Also Heilung muss man natürlich fürs Heilen benutzen, kann man jetzt nicht fürs Auto reparieren. Wobei, vielleicht geht's auch. Aber man könnte sagen, wir setzen es ein, um Leben zu verbessern, weil dann passiert Heilung, dann passiert etwas Gutes, da wird jemand gedient, da wird jemand geholfen. Könnten wir sagen, das Leben zu verbessern. Oder man kann anders rangehen und sagen, wir sind vielleicht da, stellen uns mal ein bisschen auf die andere Seite und sagen, das ist vielschichtiger. Es ist auch vielleicht was ganz Persönliches. Gott gibt mir eine Geistesgabe und jedem Einzelnen ganz individuell. Jeder hat seine eigene Gabe und von Gott bekommen, die er nutzen darf. Und manchmal ist der Wunsch ja auch da, eine besondere Gabe zu haben. Und wenn man sie dann hat oder wenn man eine besondere Gabe hat, dann freut man sich ja auch daran. Da kann man sagen, ja, Gott hat mich auserwählt, um diese Gabe zu haben. Und irgendwie ist es schön, auch zu sehen, so wie es auch im Anspiel war, wenn da mal ein Wunder getan wird, dann kann man ja Gott erleben. Es ist ja schon auch was, wo wir Christen wahrscheinlich oft denken, wie schön wäre es eigentlich mal wieder Gott zu erleben. So richtig handfest. Und dann betet man und dann passiert etwas und dann verändert sich was in dem Leben und dann sagen wir, wow, da hat Gott gewirkt. Und es macht ja nicht nur was mit der Person, die geheilt wird, sondern auch was mit mir, der gebetet hat. Und ich kann dann sagen, wow, Gott hat durch mich gewirkt und Gott hat durch mich wirklich was bewegt und ich konnte das sehen. Ich wünsche mir manchmal sowas. So anfassbare Zeichen, wo wir merken, Gott wirkt durch mich und Gott gebraucht mich und ich weiß ganz genau, Gott ist da bei mir und er ist nicht fremd, er ist nicht fern, sondern er ist ganz nah. Dann bin ich irgendwie Gott ein Stückchen näher. Also könnten wir vielleicht sagen, es ist auch für mich was Gutes. Es tut mir gut. Ich muss euch aber auf eine andere Schiene bringen. Paulus schreibt was ganz anderes. Paulus schreibt, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Andere Übersetzungen schreiben hier, zum Nutzen der Gemeinde. Und wenn man die ganze Bibel durchliest und sich fragt, die Geistesgaben, wofür werden die eingesetzt? Dann kommt meistens, es gibt eine einzige Aufgabe, Ausnahme, die werde ich danach noch nennen, aber alle anderen heißt es immer für die Gemeinde. Es soll erstmal Gott ehren und es soll der Gemeinde dienen. Mehr ist nicht. Mehr gibt es nicht. Im Römerbrief wird hier beschrieben, dass die Gaben, jede einzelne Gabe ist wie ein Teil eines Körpers, eines Leibes. Und jede Gabe fügt sich dem Körper ein und dient dem Körper. Das ist auch immer so ein Bild, das ja in der Bibel oft verwendet, wie so ein Körperbegriff. Aber hier gibt es keine Alternative. Da kann man nicht sagen, ja, jeder Arm ist für sich allein schon genügend, sondern es wird immer das gesamte Bild betrachtet. Immer die ganze Gemeinde wird betrachtet und wird angeschaut, was wirkt ihr zusammen? Wie könnt ihr euch gegenseitig helfen? Wie könnt ihr euch gegenseitig die Geistgaben zum Nutzen bringen? Also für den Verwendungszweck muss man reinschreiben, für die Gemeinde. Ich denke, hier dürfen wir den Gemeindebegriff natürlich auch weit fassen. Hier dürfen wir sagen, ja, das ist jetzt nicht nur Müllstraße, da gibt es Gemeinden, da kann man größer denken. Es geht also nicht darum, bei Geistesgaben zu schauen, wie toll geht's mir damit. Es geht also nicht darum, das zu erhaschen wollen, wie Gott wirkt. Irgendwie zu merken, ja, hier wirkt Gott durch mich und es tut mir so gut. Das ist eigentlich kein Ziel einer Geistesgabe. Und das darf auch nicht unser Ziel sein. Die Geistesgabe soll für den anderen dienen. Soll für die Gemeinde da sein. Und da hat jeder seine Gaben, die er einsetzen kann in der Gemeinde. Die einen machen Kaffee, dienen, die anderen leiten die Gemeinde, andere beten im Hintergrund oder im Vordergrund, lehren im Hauskreis oder betreiben Seelsorge. Das sind Geistesgaben, die Gott gewirkt hat, die für den anderen da sind. Das ist für uns erstmal offensichtlich. Aber es ist eben nicht so, dass wir dann uns brüsten könnten und sagen, ja, Gott wirkt durch mich ganz besonders, weil ich so ein Pfundskerl bin. Ich hatte die eine Ausnahme angesprochen, das ist die Zungenrede, das Sprachengebet. Da steht in der Bibel explizit auch, dass es mir persönlich dienen darf. Also das war noch, die Gabe ist zum Weitergeben gegeben. Korinther heißt, wer in den Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Und man weiß vielleicht den Kontext, manche wissen das, die Zungenrede erbaut, ist zur Erbauung für mich persönlich gedacht. Also auch die einzige Geistesgabe, wo das explizit genannt wird, bei allen anderen wird es summarisch gesagt, es soll der Gemeinde dienen. Und auch hier, wenn wir weiterlesen, können wir hier lesen und sagen, die prophetische Rede, die ist, es ist besser, wenn man die hat, als das Sprachengebet. Und ich meine, Paulus meint hier, weil prophetische Rede der Gemeinde dient. Deswegen ist es besser, die prophetische Rede zu haben, als das Sprachengebet. Also das ist eine kleine Ausnahme. Ich habe noch einen Vers. Denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Einfach nochmal zur Erklärung, das Sprachengebet ohne Frucht, ohne Frucht auch, aber ohne Frucht genauso. Es ist, das Sprachengebet ist eigentlich eine geistliche Fitness. Wenn ich im Fitness bin und pumpe, dann ist mein Kopf auch relativ leer, weil ich die Übungen stupide mache, aber es tut mir gut, danach fühle ich mich erfrischt. Und so soll es auch bei diesem Sprachengebet sein. Es ist für mich persönlich, ich kann beten. Und macht es ganz persönlich mit Gott. Und es hat erstmal nichts Kognitives an sich, aber es darf sein, weil es einem gut tut. Und so ist es vermutlich gedacht. Jetzt kommen wir zu dem schweren Thema der Heilung. Heilung ist ja so ein Thema, was wirklich auch immer wieder an Grenzen kommt. Und ich habe einen kleinen kurzen Clip dabei, der das nochmal ein bisschen pointiert.
Immer mehr Menschen kamen. Es sah so aus, als ob die Menschenschlange nie enden würde. Jesus liebte alle diese Menschen. Es stimmte ihn traurig, so viele leidende Menschen zu sehen. Er wollte sie alle gesund machen. Und so heilte er sie alle.
Das ist eine Kindergeschichte, die man bitte auch so weitererzählen darf an Kinder. Die Frage ist nur, wenn hier gesagt wird, Jesus hat die alle Menschen geliebt und hat sie alle geheilt, welche Lehren ziehen wir daraus? Und da wird oft genannt, ja, Jesus will doch heilen. Jesus will doch alle heilen, das haben wir doch alle gesehen hier. Das ist doch die Geschichte, wo Jesus wirklich jeden heilt und keiner geht nach Hause, bevor er nicht geheilt wurde. Und es ist doch Gottes Ziel, dass wir gesund werden. Es kann doch nicht Gottes Ziel sein, dass wir krank bleiben. Das ist immer diese große Frage der Heilung. Geheilt werden kann jeder, sagen dann manche. Und wenn du nicht geheilt wirst, ja, an, weiß ich auch nicht, woran es liegt, an Gott nicht. Ich will einfach ein paar Bibelstellen oder ein paar Personen euch vorstellen, die in der Bibel Heilung nicht erfahren haben. Das ist ganz spannend. Der Paulus, von dem wissen wir, dass er auch Heilungen durchgeführt hat. Paulus hat geheilt. Er hat wirklich Menschen von Krankheiten, er hat sogar Tote auferweckt, war überall mit dabei, was so die Apostel alles gemacht haben. Und trotzdem gibt es Situationen, wo Paulus nicht weiterkommt und merkt, es gibt Menschen, denen kann ich nicht weiterhelfen. Obwohl ich gebetet habe dafür. Da gibt es den Timotheus als erstes. Der war oft krank, der hat Magenprobleme. Da sagt der Paulus, ja, trink mal ein bisschen Wein, damit du nicht immer nur Magenprobleme hast, sondern dass du ein bisschen gesund wirst. Und die waren unterwegs zusammen. Monate, Jahre wahrscheinlich. Ich denke, Paulus hat gebetet. Hundertprozentig, der hat immer gebetet. Dann Trophimus. Der hat extra seine Reise abbrechen müssen mit Paulus. Er war unterwegs, er musste die Reise abbrechen, weil er krank war. Es war eine Missionsreise. Ich verstehe Paulus so, der geht nach vorne. Der will Gas geben. Und wenn Paulus sich Trophimus an der Seite hat, der krank ist, und er merkt, dieser Trophimus, der ist krank, der komme ich nicht weiter, dann hat er auf jeden Fall für diesen Menschen gebetet und gesagt, Gott, du musst diesen Trophimus, du musst ihn heilen, damit wir weiterkommen, wir wollen doch missionieren. Aber es ist nicht passiert. Er blieb zurück und er kam nicht mal mehr nach, weil er so krank war. Paulus selber sagt, Gott hat mir einen Pfahl ins Fleisch gegeben, obwohl ich dreimal dafür gebetet habe. Und das schreibt er nicht einfach nur so rein, um zu sagen, ja, das ist halt so passiert, sondern er sagt es ganz bewusst und sagt, Gott hat mir das gegeben und dass es auch so bleibt. Ich werde es auch nie in meinem Leben loswerden. Es gibt Beispiele in der Bibel, viele, wo geheilt wird. Und wir dürfen das auch in Anspruch nehmen. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er wirklich Heilung schenkt. Auf der anderen Seite merken wir aber auch, es gibt Menschen auch innerhalb der Bibel, die nicht geheilt werden. Die mit dem Leiden klarkommen müssen, wo es Gott vielleicht anders denkt. Und manchmal ist es schwierig, das auszuhalten. Und trotzdem ist es so. Und da kann man nicht fragen, ja, liegt es an meinem Glauben? Weil meistens ist ja so, wenn jemand sagt, ja, wieso, du wirst nicht geheilt? Dann liegt es nicht an Gott und am Prediger meistens auch nicht, weil der Prediger sagt, ja, es ist von Gott. Und dann liegt es meistens an einem selber. Oh, ich kann nicht geheilt werden. Wahrscheinlich liegt es an meinem Glauben, der ist irgendwie zu klein. Und ich sage euch nur eins mit dem allbekannten Zitat, den wahrscheinlich jeder kennt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir glauben an einen großen Gott. Und ich denke, wenn wir an einen großen Gott glauben, dann braucht er nicht meinen kleinen Glauben, um geheilt zu werden. Es gibt eine Geschichte von Jesus, der Jüngling zu Nein, der ist tot. Die Witwe, die hat nur einen Sohn, das wäre quasi ihr ganzes Leben. Die laufen aus einer Stadt heraus, Jesus kommt hin und tut diesen Sohn auferwecken. Die Frage ist, welchen Glauben hatte er? Wahrscheinlich keinen. Und welche? Man könnte ja sagen, die Mutter hatte vielleicht einen Glauben. In der Bibel steht nichts davon. Da hatte die Mutter keinen Glauben, vielleicht, der Sohn sowieso nicht. Jesus, und das habe ich aus dieser Geschichte gelernt, Jesus braucht den Glauben dieser Menschen nicht, um Heilung zu tun, um heilen zu können. Jetzt zum Abschluss, wie bekommen wir den Geistesgaben? Ja, ich mache es jetzt kurz, ich weiß es schon lang und es ist heiß, auch bei mir hier. Wie bekommt man sie? Da gibt's ja auch verschiedene Praktiken, ja. Hand auflegen, richtig Gebet, Gebetsspaziergang, eine Geistestaufe. Da gibt's immer viele Dinge, die genannt werden, die man so hört. Und Frank Opoff hat irgendwie das ganz gut auf den Punkt gebracht. Der war ja auch mal in München, jetzt in Velbert als Pastor. Es ist einfach, aber auch ein Geheimnis. So ist es mit dem Geistesgaben, wie man sie bekommen kann. Frank Opoff sagt, der ist in einer pfingstlerischen Gemeinde, er sagt, einfach beten wie ein Kind. Ein kindliches Gebet reicht. Das finde ich so treffend, weil es genau das auch, so verstehe ich Gott. Dass ein kindliches Gebet reicht, mit einfachen Worten, stummelhaft, fragmentarisch und irgendwie nicht richtig vielleicht. Und das reicht aus. Das reicht für Gott, eine Geistesgabe zu geben. Da braucht man kein Handauflegen, da braucht man kein Tamtam, da braucht man keine Geistestaufe, man braucht nichts. Gott kann das wirken. Und trotzdem dürfen wir auch die Hand auflegen. Bei Timotheus zum Beispiel, der hatte eine Gabe bekommen, weil ihm die Hand aufgelegt wurde und für ihn gebetet wurde. Und das ist immer so, dass wir, glaube ich, aber beides wirklich wahrnehmen müssen, auch beides leben dürfen. Und das eine ist nicht besser und das andere ist nicht schlechter. Das andere ist, es ist ein Geheimnis. Da heißt in dem Vers, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Und so ist es mit dem Geist irgendwie immer wieder. Das ist der Abschluss der Predigtreihe. Und ich glaube, das kam durchaus auch immer wieder vor. Der Geist, es ist am Schluss kein berechenbares System. Der Geist ist irgendwie, er bleibt immer ein Geheimnis ein Stück weit. Es gibt Dinge, die wissen wir darüber. Und es gibt viele Dinge zu wissen und man kann darüber recherchieren. Und trotzdem irgendwie bleibt es immer, wie auch hier, so der letzte Vers in diesem Abschnitt und die letzten drei Wörter, wie er will. Das steht am Schluss. Da gibt es immer noch einen Spielraum, wo der Geist anders wirkt, wie wir gedacht haben. Ich will euch jetzt einfach drei Wörter mitgeben für diese Predigt, die ihr, wenn ihr vieles vergesst, einfach diese drei Wörter nochmal in Erinnerung habt. Die Geistesgaben sind ein Geschenk, wofür wir keine Voraussetzung brauchen, also Geschenk. Und wir sind Gabenträger. Das war das Beispiel mit dem Auto, dass wir nur der Gabenträger sind und nicht die Hervorbringer. Geschenk, Gabenträger und Weitergeber. Wir geben die Geistesgaben weiter. Dafür sind sie gemacht. Das ist der Verwendungszweck. Geschenk, Gabenträger, weitergeben. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte danken für Geistesgaben, die du uns gibst, wo wir die Gemeinde weiterbringen können, wo es uns gut tut, dass wir diese Geistesgaben haben und dass du uns da Dinge anvertraust, Fähigkeiten, die wir nutzen dürfen. Danke, dass du geschenkst und dass du uns da segnest damit. Ich möchte dich bitten, dass wir damit einen gesunden Umgang finden als Gemeinde und auch ganz persönlich. Ich möchte dich bitten, dass du uns allen die Geistesgaben zeigst, dass wir sie nutzen können. Und ich möchte dich bitten, dass du dieses Thema bei uns in uns segnest. Amen.